NDR Info. Echo des Tages.
Gerd Schinkel begrüßt Sie zur aktuellen halben Stunde mit diesen Themen. Hat Syrien durch den Einsatz chemischer Waffen den USA einen Grund geliefert, sich im syrischen Bürgerkrieg stärker auf der Seite der Assad-Gegner zu engagieren? Washington hat Waffenlieferungen angekündigt. Syrien streitet den Einsatz von Chemiewaffen ab. US-Präsident Obama steht nun unter Zugzwang. Hierzu unser Kommentar. Die Hochwasserlage im am schwersten betroffenen Bundesland Sachsen-Anhalt ist im Norden noch kritisch, im Süden ist eine leichte Entspannung zu verzeichnen. Vor den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den USA über ein Freihandelsabkommen verweigert die französische Regierung der EU-Kommission ein umfassendes Verhandlungsmandat. Und die Präsidentschaftswahlen im Iran. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. US-Präsident Obama hat sich kurz vor dem Treffen der G8 in Nordirland entschieden, den Regierungsgegnern im syrischen Bürgerkrieg Waffen zu liefern. Zur Begründung hieß es in Washington, das Regime von Machthaber Assad habe die rote Linie überschritten. Für Obama und seine Regierung ist die Beweislage nun klar, dass das Assad-Regime tödliches Giftgas eingesetzt hat. Frankreich und Großbritannien sprechen schon seit Wochen von solchen Beweisen, während die Amerikaner lange auf eindeutigere Belege drängten. Aus Washington Martin Ganselmeier.
In den meisten amerikanischen Medien wird der Kurswechsel des US-Präsidenten als überfällig begrüßt. Die New York Times schreibt, das militärische Vordringen des Assad-Regimes habe in Washington Ängste geschürt, dass weite Teile der Rebellen kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Auch USA Today hält eine militärische Unterstützung moderater Rebellengruppen für geboten. Die Lage in Syrien sei besonders dringend, so USA Today, seit Hisbollah und der Iran ihr Engagement in Syrien deutlich verstärkt haben. Der wachsende Einfluss des Iran habe innerhalb der US-Regierung zu heftigen Diskussionen geführt, berichtet Politico. Letztlich hätten sich nun jene durchgesetzt, die seit längerem für ein offensiveres Eingreifen Amerikas plädieren, darunter Außenminister John Kerry und Obamas künftige Sicherheitsberaterin Susan Rice. Überwiegend positive Reaktionen gab es auch im US-Kongress, sowohl von Demokraten als auch von Republikanern. Nachdem nun bewiesen sei, dass Assad die rote Linie überschritten habe, müssen Konsequenzen folgen, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Senat, der Demokrat Carl Levin.
That means there must be consequences.
Auch der republikanische Senator John McCain begrüßte Obamas Entscheidung, machte zugleich jedoch deutlich, dass die syrischen Rebellen mehr als Waffen brauchen.
They need a no-fly zone.
Sie brauchen eine Flugverbotszone, forderte McCain. Ansonsten werde Assads Militär weiter überlegen sein. Wegen des Klimas und des Terrains in Syrien sind Luftstreitkräfte der entscheidende Faktor.
And we know in that kind of climate and terrain, air power is the deciding factor.
Noch ist offen, welche militärischen Maßnahmen die US-Regierung im Einzelnen plant. Definitiv ausgeschlossen hat Obama stets den Einsatz von US-Bodentruppen. Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, Washington plane eine 40 Kilometer breite Flugverbotszone innerhalb Syriens entlang der jordanischen Grenze. Als sicherer Hafen für die Bevölkerung und die Rebellen könne die Flugverbotszone auch ohne Zustimmung Russlands im UN-Sicherheitsrat von Jordanien aus gesichert werden. Die New York Times will erfahren haben, dass moderate Rebellengruppen Waffen, Panzerfäuste und Munition erhalten sollen, allerdings keine Flugabwehrraketen. Obamas stellvertretender Sicherheitsberater Ben Rhodes hatte gestern in einer eilig einberufenen Telefonkonferenz Journalisten in Washington über die Entscheidung des Präsidenten informiert. Der Präsident habe stets betont, dass der Einsatz chemischer Waffen oder eine Weitergabe an Terroristen für ihn eine rote Linie sei, so Rhodes.
The President has made it clear that the use of chemical weapons or transfer of chemical weapons to terrorist groups is a red line.
Den Hinweisen auf Chemiewaffeneinsätze sei der amerikanische Geheimdienst intensiv nachgegangen. Aufgrund von Laboranalysen und medizinischer Befunde bestehe kein Zweifel mehr. Das Assad-Regime habe in den vergangenen Monaten mehrere Male Chemiewaffen eingesetzt, darunter auch das Giftgas Sarin. Dadurch seien mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. Obamas stellvertretender Sicherheitsberater kündigte an, dass sich der US-Präsident mit den europäischen Verbündeten über das weitere Vorgehen beim G8-Gipfel in Dublin beraten will.
Die syrische Regierung streitet den Einsatz von Chemiewaffen durch die eigene Armee ab und hat entsprechende von den USA vorgebrachte Vorwürfe als Lügen zurückgewiesen. In Syrien hat sich aus einem Mitte März 2011 begonnenen Volksaufstand gegen Assad ein Bürgerkrieg entwickelt, in dem nach jüngsten Angaben der Vereinten Nationen bereits mehr als 93.000 Menschen getötet wurden. Zur jüngsten Entwicklung in Syrien, Carsten Kühntop.
Das Weiße Haus verspricht militärische Unterstützung für die Rebellen, die über den bisherigen Umfang hinausgehe. Doch was genau damit gemeint ist, ist unklar. Politische und militärische Vertreter der Opposition hoffen, dass sie nun endlich das an Waffen und Munition erhalten, das sie seit langem fordern. Brigadegeneral Salim Idris, Generalstabschef der Freien Syrischen Armee, verlangte einmal mehr effektive militärische Hilfe. Nötig seien große Mengen an Waffen und Munition, vor allem Luftabwehrraketen und panzerbrechende Waffen. Das Oppositionsbündnis Nationale Koalition begrüßte die Ankündigung des Weißen Hauses und erklärte, die Unterstützung, von der die Rede ist, müsse strategisch und entscheidend sein, damit die Gewalt beendet und ein Machtübergang durchgesetzt werden könne. Der Interimsvorsitzende der Koalition, Georges Sabra, sprach von einem verspäteten Schritt der USA. Jetzt, wo die Wahrheit über den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung ans Tageslicht gekommen sei, erwarte er, dass die USA und die anderen Länder der Gruppe der sogenannten Freunde Syriens eine so wörtlich radikale Haltung gegenüber dem Assad-Regime einnehmen. Wörtlich sagte Sabra, wir erwarten positive Ergebnisse und echte militärische Unterstützung. Doch womöglich dürften die Rebellen einmal mehr enttäuscht werden, denn davon, dass Washington nun Luftabwehrwaffen und andere moderne und besonders schlagkräftige Waffen liefern würde, ist nicht die Rede. Der Empfänger der versprochenen militärischen Unterstützung wird der oberste Militärrat der Freien Syrischen Armee, kurz FSA, sein, unter Brigadegeneral Salim Idris. Die FSA formierte sich im Juli 2011, ursprünglich als ein Verband von Offizieren und Soldaten, die aus der syrischen Armee übergelaufen waren. Die FSA ist mit der Nationalen Koalition assoziiert, untersteht ihr streng genommen aber nicht, ist also nicht ihr militärischer Arm. FSA-Vertreter haben immer wieder erklärt, man verfolge lediglich das Ziel, das Assad-Regime zu stürzen und habe keine darüber hinausgehenden politischen oder ideologischen Ziele. Bemerkenswert, die FSA erkennt den Interimsministerpräsidenten der Nationalen Koalition, Rassan Hito, nicht an. Die bisherigen Waffen- und Munitionsquellen der FSA und der anderen Milizen, die gegen Assad kämpfen, sind vielfältig. So machte man Beute bei Überfällen auf Konvois und Lager der Armee, kaufte auf Schwarzmärkten im Irak und im Libanon ein und erhielt Ladungen, die aus Beständen der libanesischen Armee stammen. Besonders wichtig die Lieferungen, die Saudi-Arabien und Katar bisher bezahlt haben. Wie die New York Times Anfang April berichtete, gab es seit dem Herbst mindestens 160 Frachtflüge, eine veritable Luftbrücke. Die meisten Maschinen landeten in der Türkei. Von dort wurde das Kriegsmaterial dann nach Syrien geschafft. Insgesamt bis dahin mindestens 3.500 Tonnen, eine gewaltige Menge.
In Washington hieß es aus dem Weißen Haus, nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste hätten Assads Truppen im vergangenen Jahr mehrmals in geringem Umfang Chemiewaffen eingesetzt. Bei den auch mit dem Nervengas Sarin geführten Angriffen seien 100 bis 150 Menschen getötet worden. Nun habe Obama zusätzliche Unterstützung der Rebellen mit nicht tödlichen Hilfsmitteln angeordnet. Den Zugzwang Obamas kommentiert Ralf Siener.
Wer zu lange zögert, der schafft genau die Misere, vor der er sich fürchtet. Und genau das ist die Syrien-Situation des US-Präsidenten. Obama hätte in der Anfangsphase die gemäßigten Rebellen mit Waffen unterstützen, Assad entscheidend schwächen und der nicht radikal-islamischen Opposition zum Durchbruch verhelfen können. Genau dazu hatten ihm seine Experten geraten. Der damalige CIA-Chef und Militärstratege David Petraeus zum Beispiel. Und seine ehemalige Außenministerin Hillary Clinton. Doch Obama zögerte, aus Angst, die Waffen könnten trotz aller Vorsicht in die falschen Hände geraten. Jetzt kann der US-Präsident Waffenlieferungen nicht mehr verweigern. Nach über 90.000 Bürgerkriegstoten und dem Eingeständnis des Weißen Hauses, Assad habe das Nervengas Sarin eingesetzt, muss Obama jetzt handeln. Doch jetzt geraten die amerikanischen Maschinengewehre, Granaten und Panzerabwehrwaffen garantiert in die falschen Hände. Denn Syriens Rebellen werden längst von radikal-islamischen Kräften dominiert, sozusagen von dem syrischen Ableger des Al-Qaida-Netzwerkes. Egal wie sorgfältig Amerikas Auslandsgeheimdienst CIA von Jordanien aus versucht, die sogenannten gemäßigten Rebellen von den terroristischen Assad-Gegnern zu unterscheiden und die Aufrüstung zielgenau zu platzieren. Die Fronten verlaufen längst nicht mehr trennscharf. Der Glaube, man könne das Assad-Regime jetzt durch Waffenlieferungen an handverlesene Rebellengruppen stürzen und es durch eine weniger mörderische Nachfolgeregierung ersetzen, ist lächerlich. Assad wird nur dann von der Bühne verschwinden, wenn die Amerikaner ähnlich massiv eingreifen wie in Libyen unter Gaddafi. Eine Flugverbotszone muss her, damit der Massenmord aus der Luft gestoppt wird. Assads Start- und Landebahnen müssen zerstört werden, damit seine Kampfbomber nicht mehr starten können und kein Waffennachschub aus Teheran mehr einschwebt. Ohne ein massives militärisches Eingreifen der USA ist Assad nicht zu stoppen. Ein paar Munitionskisten und Maschinengewehre für die Rebellen reichen nicht. Doch diejenigen, die Assad folgen, werden nicht weniger brutal agieren als der derzeitige Machthaber. Und die wenigen gemäßigten Rebellen werden ihre ersten Opfer sein, weil Obama den Zeitpunkt verpasst hat, sie zu stärken. Wer zu lange zögert, der schafft jenes Chaos, vor dem er sich immer gefürchtet hat.
Ralf Siener kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der Folge der Elbe-Flut hat bislang offenbar das Bundesland Sachsen-Anhalt die größten Schäden zu verzeichnen. Im Elbe-Havel-Winkel im Norden des Landes bleibt die Hochwasserlage kritisch. In einigen von den Wassermassen eingeschlossenen Dörfern wollen immer noch Einwohner den Überschwemmungen trotzen. Andere Orte versuchen sich vor dem Hochwasser zu schützen. Weiter südlich im Elbe-Saale-Winkel kehren die evakuierten Einwohner der Stadt Aachen allmählich zurück. Zur Situation in Sachsen-Anhalt Jochen Müller.
Fieberhaft bereiten sich im Norden Sachsen-Anhalts weitere Dörfer auf das Hochwasser vor. Im sogenannten Elbe-Havel-Winkel zwischen Stendal und Havelberg waren zuvor zwei Landstraßen durchbrochen worden, um die Elbe-Fluten in die Havelpolder abfließen zu lassen. Ein Teil des Wassers bedroht nun die Dörfer Kuhlhausen und Garz. Kuhlhausens Bürgermeister Thorsten Winkelmann.
Also in Kuhlhausen ist es sehr angespannt. Das Wasser fließt immer näher an Kuhlhausen ran. Wir bereiten gerade jetzt einen Deich um Kuhlhausen extra noch vor, dass es nicht in der Ortschaft fließt. Wir wären dankbar für jede Hilfe. Folie brauchen wir. Die Leute sind gestresst. Viele sind schon abgehauen von Kuhlhausen zur Verwandtschaft. Und wir wollen das Beste hoffen, dass wir alles retten können. Aber wir wären dankbar für jede Hilfe, die wir bekommen könnten.
Inzwischen sind mehrere hundert Helfer damit beschäftigt, einen 2 Kilometer langen Behelfsdeich aus Sandsäcken um den Ort zu bauen. Verstärkt worden sind sie von Feuerwehren aus dem benachbarten Brandenburg. Seit dem schweren Deichbruch am vergangenen Wochenende bei Fischbeck an der Elbe strömen weiterhin ungeheure Wassermengen aus der Bruchstelle ins nördliche Sachsen-Anhalt. Viele Orte sind überflutet, einige mussten zwangsevakuiert werden. Nach Angaben des Katastrophenstabes sind in Sachsen-Anhalt derzeit knapp 14.000 Menschen von der Evakuierung betroffen. Überall sind auch Tiere vom Hochwasser bedroht. Stendals Landrat Wulfänger mit einem Beispiel von vielen.
Im Moment haben wir große Probleme mit der Schweineanlage in Schalübbe. Da sind 8000 Schweine drin und die pumpen dort, weil das über die Kanalisation von unten reindrückt. Die Tiere stehen ja so auf Gitterrüsten und unter den Gitterrüsten steht das Wasser schon. Und nun ist einfach die Frage, ist das dauerhaft dort zu halten oder nicht? Da sind im Moment Experten vor Ort und prüfen alle Varianten, die dort möglich sind. Die sind lähmend dort so jetzt nicht mehr über Transporte rauszuholen. Das ist eine Insel.
Schwierig ist die Lage auch südlich von Magdeburg in den Orten Groß-Rosenburg und Breitenhagen. Hier reicht das Wasser inzwischen bis zu den Fensterbänken. Aus den braunen Fluten ragen nur noch die Autodächer. Um das Wasser der Saale weiter zurückzudrängen, soll morgen ein Loch im Deich von Bundeswehr und THW weiter aufgesprengt werden.
Ja, wir haben gegenwärtig eine Deichlücke von 140 Metern und wir wollen die Durchflussfläche vergrößern. Und dazu ist diese Sprengung von rund 200 Metern Deich gedacht.
Unterdessen entspannt sich die Lage in der Kleinstadt Aachen an der Elbe langsam. Hochleistungspumpen sind rund um die Uhr in Betrieb und senken den Wasserpegel um 1 Zentimeter pro Stunde. Derzeit prüfen die Behörden, wann die 9000 evakuierten Einwohner wieder in ihre Häuser können.
Hat die EU-Kommission ein umfassendes Mandat der Mitgliedsländer, um mit der USA über ein Freihandelsabkommen zu verhandeln? Die französische Regierung befürchtet Nachteile für ihr Land und hat sich deshalb geweigert, dieses Mandat so zu erteilen. Bislang wurde, wenn es um Handelsgespräche ging, stets im Konsens entschieden. Im Mittelpunkt der französischen Bedenken steht die Kulturförderung. Paris fürchtet ein Verbot staatlicher Subventionen für die Filmbranche. Die französische Regierung setzt sich, unterstützt von namhaften Künstlern, dafür ein, diesen Bereich aus den Verhandlungen komplett auszuklammern. Aus Luxemburg, Wolfgang Landmesser.
Am frühen Nachmittag klang der Optimismus des irischen Ministers Richard Bruton schon etwas bemüht. Da hatten die EU-Handelsminister schon einige Stunden über ein Mandat für das Freihandelsabkommen mit den USA gestritten, ohne dass sich die Positionen verändert hätten. Ich bin immer noch ambitioniert. Wir lassen keine Möglichkeit aus, um diese Einigung zu bekommen. Wir denken, das ist wichtig für Europa und dass jetzt die Zeit dafür ist. Ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU könne den transatlantischen Austausch von Waren und Dienstleistungen um 30% steigern. 400.000 neue Arbeitsplätze können laut Schätzungen der EU-Kommission dadurch in Europa entstehen. Im Prinzip sehen das alle Mitgliedsländer so, aber beim Thema Kultur scheiden sich die Geister. Nicht nur Frankreich habe Probleme damit, wenn es am Verhandlungstisch um Kultur und speziell um audiovisuelle Dienste gehen sollte, so der irische Minister, der die Verhandlungen leitet. Eine Reihe von Mitgliedstaaten hat ihre Bedenken ausgedrückt und wir arbeiten mit ihnen daran, diese Bedenken auszuräumen. Es ist Frankreich, aber auch andere Länder spielen eine Rolle. Die französische Handelsministerin Nicole Brick machte ihre Position zu Beginn der Gespräche noch einmal klar. Sie werde ein Verhandlungsmandat zurückweisen, das den audiovisuellen Sektor nicht explizit ausnehme. Beim rasanten Fortschritt im Medienbereich sei es andernfalls nicht möglich, europäische Produktionen in Zukunft ausreichend zu schützen. Ganz anders sieht das der finnische Außenminister Alexander Stubb. If you look at the mandate, there's absolutely nothing. Wenn Sie sich das Mandat anschauen, gibt es darin nichts, was die französische und europäische Filmindustrie bedrohen könnte. Und ich werde selbstverständlich weiterhin meine geliebten französischen Filme anschauen können, auch wenn das Handelsabkommen fertig ist. In das Verhandlungsmandat hat die EU-Kommission rote Linien eingezogen für die Filmindustrie und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Mitgliedstaaten sollen sie weiter uneingeschränkt fördern können. Subventionen für Filme, Finanzierungssysteme für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Quoten für heimische Filme und Musik dürften demnach nicht angetastet werden. Auch in der Zukunft, wenn Fernsehen und Internet immer stärker zusammenwachsen, sollen die Mitgliedstaaten europäische Inhalte schützen können. Das reiche aus, findet die Bundesregierung. Den audiovisuellen Sektor ganz von den Verhandlungen auszunehmen, wäre kein gutes Signal, sagt Wirtschaftsstaatssekretärin Anne-Ruth Herkes.
Der gesamte Kultur- und Dienstleistungssektor, gerade beim Filmschaffen, ist ja doch sehr bedeutend in den transatlantischen Beziehungen. Es wäre, glaube ich, ein Zeichen der Schwäche, das jetzt auszunehmen von einem so strategischen und so ambitioniert angelegten Abkommen.
Frankreich müsse sich eben ein bisschen bewegen. Doch schon am Morgen war die französische Kollegin ziemlich deutlich und zitierte ausgerechnet den amerikanischen Regisseur Steven Spielberg. Das beste Mittel, die Vielfalt des Kinos zu schützen, sei es, gar nicht erst über Kultur zu verhandeln.
Im Iran geht es heute um die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Ahmadinejad. Um die Stimmen der 50 Millionen Wahlberechtigten haben sich 6 Kandidaten beworben, die überwiegend zum konservativen Spektrum zählen. Die Hoffnungen des Reformlagers konzentrieren sich auf den gemäßigten Hassan Rouhani, den einzigen Geistlichen unter den Kandidaten. Ein durchgreifender Wandel der iranischen Politik, die der geistliche und politische Führer der Islamischen Republik Ayatollah Ali Khamenei bestimmt, wird unter dem künftigen Präsidenten nicht erwartet. Einzelheiten von Reinhard Baumgarten.
Der Andrang auf die Wahllokale ist so groß, dass sie bis in den Abend hinein geöffnet bleiben, so sagt das iranische Innenministerium in Teheran. Tatsächlich haben sich vor der Hosseinie Ershad im Norden Teherans 2 ziemlich lange Schlangen gebildet. Links die Frauen, rechts die Männer. Gut eine Stunde stauen sie sich bei 35 Grad im Schatten zum Wahltisch vor. Traditionell werden hier Reformer unterstützt. Heute sind hier viele in Violett erschienen. Das ist die Farbe des als moderat eingestuften Klerikers Hassan Rouhani. Nasrin will für Rouhani stimmen. Von Wahlverzicht hält die 27-jährige Chefin einer Stuntman-Truppe nichts.
It's our duty.
Es ist unsere Pflicht zu wissen, wie es mit unserer Zukunft weitergeht. Wir wählen einen der Kandidaten aus. Ich glaube, dass einer von ihnen sehr, sehr gut geeignet ist, unser Land zu führen.
And our country.
Auch die Rentnerin Giti will für Rouhani stimmen, jenen Mann also, der für reformorientierte Wähler zum Hoffnungsträger geworden ist. Damit es keinen Krieg gibt, damit es Freiheit gibt und unsere Kinder es einmal besser haben. Vielleicht gibt es ja auch eine Aussöhnung mit dem Westen. Der Westen, der Atomstreit, die Sanktionen, die bedrückende wirtschaftliche Lage, das sind beherrschende Themen bei dieser Wahl. Der oberste Führer meldete sich heute bei seiner Stimmabgabe zu Wort, um westliche Einmischung in den iranischen Urnengang zurückzuweisen. Kürzlich habe ich gehört, dass ein Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats der USA gesagt hat, wir akzeptieren diese Wahlen im Iran nicht. Zum Teufel mit euch und eurer Ablehnung. Wenn das iranische Volk erst eure Meinung einholen soll, um zu handeln, dann wären wir doch längst verloren. Khamenei drängt auf eine hohe Wahlbeteiligung. Jede Stimme sei eine Stimme für die Verteidigung des Landes, sagt er. Auch der moderate Kandidat Rouhani ruft zu reger Teilnahme auf. Seine Aussichten sind gewachsen, seitdem die Liberal-Konservativen sich auf ihn als Bewerber um das Präsidentenamt geeinigt haben. Das erzkonservative Lager ist gespalten. Hier tritt der Hardliner und Atomunterhändler Saeed Jalilili gegen den langjährigen Außenminister Ali Akbar Velayati und Mohammed Ghalibaf an, den Bürgermeister von Teheran. Diese drei werden sich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Der moderate Rouhani könnte sich für die Stichwahl qualifizieren oder sogar gewinnen. Was aber, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommen sollte? Die 27-jährige Nasrin glaubt nicht daran. Wir hoffen einfach, dass es nicht dazu kommt. Wir sind hier, um einen unserer Kandidaten zu wählen. Wenn er nicht gewählt werden sollte, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass betrogen wurde. Mit ersten Ergebnissen ist in den frühen Morgenstunden am Samstag zu rechnen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der Türkei hat Regierungschef Erdogan bei einem Treffen mit Vertretern der Protestbewegung teilweise eingelenkt. Er will nun im Streit um den Gezi-Park nachgeben, doch ob damit die Proteste enden, bleibt offen. Denn die Demonstrationen richten sich inzwischen längst vor allem gegen Erdogans autoritären Regierungsstil. Zur Entwicklung in der Türkei Christian Buttgereit.
Schon den ganzen Morgen regnet es in Istanbul. Ein Pianist auf dem Taksim-Platz lässt sich davon nicht beeindrucken. Er spielt seit gestern Abend ununterbrochen, inzwischen unter einer Plane. Einigen derer, die seit mehr als 2 Wochen im Gezi-Park ausharren, dürfte Regierungssprecher Hüseyin Çelik in der Nacht insgeheim aus der Seele gesprochen haben.
Den friedvollen, umweltbewussten jungen Demonstranten möchte ich als ihr älterer Bruder den Ratschlag geben, nach Hause in ihre warmen und bequemen Betten zurückzukehren.
Doch natürlich wollen sich die Demonstranten ihre Strategie weder vom großen Bruder Regierungssprecher noch vom Wetter diktieren lassen. Deshalb sitzen auch sie unter Planen und diskutieren. Immerhin hat Ministerpräsident Tayyip Erdogan zugesagt, den Gezi-Park zunächst nicht zu bebauen. Erst einmal sollte abgewartet werden, ob das Istanbuler Verwaltungsgericht den Ende Mai verhängten Baustopp überhaupt aufhebt. Selbst wenn das der Fall sein sollte, soll das Volk in einem Bürgerentscheid bestimmen, ob der Park einfach Park bleibt oder eine Kaserne, die dort früher mal stand, nachgebaut wird und dann als Einkaufszentrum, Hotel oder Museum dient, so wie es die Regierung möchte. Mit diesem Kompromiss aus der vergangenen Nacht haben die Demonstranten mehr erreicht, als sie gestern Abend erwartet hätten. Doch ist das genug? Die Meinungen gehen auseinander.
Mich überzeugt das Ganze nicht. Ich bin dafür, im Park zu bleiben. Und zwar bis das Gericht endgültig entschieden hat, beziehungsweise bis auch noch die Volksabstimmung stattgefunden hat. Widerstand ist gut. Ich bin gemäßigter geworden. Aus dieser faschistoiden Regierung kommt eine gewissenhafte Entscheidung. Sie hätte uns auch einfach vertreiben können. Darauf hatte ich mich schon eingestellt. Aber sie akzeptiert uns jetzt als Ansprechpartner.
Am Abend wollen die Sprecher der Taksim-Solidaritätsplattform bekannt geben, ob sie das Camp im Gezi-Park verlassen oder den Protest fortsetzen. Es dürfte kaum möglich sein, unter all den unterschiedlichen Gruppen eine einheitliche Position zu finden. Das jetzt Erreichte wäre für den Gezi-Park nur ein Teilerfolg. Denn gefordert hatten die Aktivisten, den Park auf jeden Fall zu erhalten. Außerdem ging es den Demonstranten um wesentlich mehr als nur um den Gezi-Park. Eine weitere Forderung, die Bestrafung von gewalttätigen Polizisten, will die Regierung erfüllen. Allerdings lässt sich erst in einigen Monaten sagen, ob das mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Und wie ist es mit der Beachtung der Demonstrations- und Meinungsfreiheit? Einige Mitglieder der Taksim-Plattform verlangen auch in diesen Punkten konkrete Zusagen der Regierung.
Ich denke, dass die Regierung noch immer nicht begriffen hat, dass es unter den Demonstranten um viel mehr geht als nur um den Park. Die Menschen hier haben viel weitergehende Forderungen, so zum Beispiel die Respektierung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, die Umsetzung der universalen Rechtsprinzipien. Die Regierung führt Gespräche, um das ganze Problem auf den Park zu reduzieren. und möglichst schnell für Ruhe zu sorgen.
Der Gouverneur von Istanbul, Avni Mutlu, weist das zurück. Die Politik habe durchaus angefangen zu verstehen, sagt Mutlu, der seit einigen Tagen aber ohnehin durch eine bemerkenswerte Nähe zu den Demonstranten auffällt. Er wendet sich regelmäßig im Kurznachrichtendienst Twitter an die Protestierenden und hat sie gestern Nacht zu einer offenen Diskussionsrunde in ein Café eingeladen.
Die Bürger der Türkei sind mehrheitlich jung. Wir Politiker müssen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Türkei zeigen, dass wir ihnen zuhören, und wir müssen lernen, sie zu verstehen. Insbesondere, wenn es um so umstrittene Themen wie jetzt mit dem Park geht. Die Politik hat das, glaube ich, bis jetzt ein bisschen versäumt.
Zunächst erwartet die Regierung aber, dass die Demonstranten ihre Zelte abbrechen und damit auch das Solidaritätscamp im Kulu-Park in Ankara aufgelöst wird. Möglicherweise geht diese Rechnung nicht auf, selbst wenn der Gezi-Park geräumt werden sollte. Denn in Ankara ist die Stimmung derzeit weniger versöhnlich als in Istanbul. Dort ging die Polizei auch in der vergangenen Nacht mit Tränengas gegen Demonstranten vor.
Wer Schulden bei seiner Krankenversicherung hat, soll ein wenig aufatmen können. Zum Abschluss seiner vorletzten Sitzungswoche hat der Bundestag einen Schuldenerlass beschlossen, der allerdings nicht für alle gelten soll und den die Opposition auch nicht für gerecht hält. Die Krankenkassen kritisierten, die Regelung sei gegenüber denen nicht fair, die zum Teil unter großen Anstrengungen versuchten, ihre Schulden zu bezahlen. Aus Berlin, Kerstin Steinbrecher.
Rund 140.000 Menschen in Deutschland stehen da ohne Krankenversicherung, die meisten von ihnen Selbstständige und Geringverdiener. Eigentlich stimmt das aber so auch gar nicht, denn seit 2007 gibt es hierzulande eine Versicherungspflicht. Und die bedeutet, versichert ist auch, wer gar keine Krankenversicherung abgeschlossen hat. Nur mit dieser Versicherungspflicht dreht sich auch die Schuldenuhr, und zwar schnell. Bislang galten Säumniszuschläge von 5% im Monat wohlgemerkt. Wucherzinsen nennt das nicht nur der Gesundheitsminister.
Deswegen war es richtig und wichtig, dass diese Koalition, diese Bundesregierung gehandelt hat, um den Menschen, die von ihren Schuldenbergen nicht mehr runterkommen, jetzt eine Perspektive zu geben, wieder in ihren Krankenversicherungsschutz zu kommen. Wir wollen, dass jeder über einen Krankenversicherungsschutz in Deutschland verfügt.
Die Wucherzinsen sollen jetzt runter von 5% auf 1% im Monat, bleiben immer noch stolze 12% im Jahr. Für diejenigen, die sich nie versichert haben und folglich auch keine Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen konnten, gilt eine Art Amnestie, wenn sie sich noch bis Ende des Jahres bei einer Krankenversicherung anmelden. Das eigentliche Problem hoher Versicherungsprämien ist damit aber längst nicht behoben, kritisiert der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
Wenn die Prämie höher ist, als was ich mit der Rente begleichen kann, dann kann ich formal ihr Angebot wahrnehmen und gehen die Versicherung zurück. Aber wenn ich dann sofort wieder Schulden mache, wollen Sie dann erneut eine Amnestie bringen? Derjenige, der die Säumniszuschläge jetzt erlassen bekommt, der kann sich weiterhin diese Versicherung nicht lassen.
Und ein weiterer Punkt stößt auf Kritik. Diejenigen, die sich ordnungsgemäß versichert haben, aber nicht zahlen konnten, bleiben weiter auf hohen Schulden sitzen, moniert Katrin Vogler von den Linken.
Gerecht geht anders, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Auch der Notlagentarif für Privatversicherte ist der Opposition ein Dorn im Auge. Er soll nur rund 100 Euro kosten, bietet dafür aber auch nur absolute Notfallversorgung. Chance auf Rückkehr in einen normalen Tarif gleich null. Das Gesetz ist ein sogenannter Omnibus, das heißt, angedockt an die Säumniszuschläge sind zwei weitere Vorhaben. Zum einen die kürzlich beschlossene Finanzspritze für Krankenhäuser in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Sie soll den Kliniken helfen, den tariflichen Mehrbedarf auszugleichen, so CSU-Gesundheitsexperte Johannes Singhammer.
Wir wollen, dass die enorm aufreibende, schwierige Arbeit der Mitarbeiter in den Kliniken, von den Ärzten bis zu den Pflegekräften, auch entsprechend gerecht bezahlt wird.
Gerecht bezahlen ja gerne, entgegnet die grüne Biggi Bender. Aber dann bitteschön keinen Zickzackkurs mit den Krankenhäusern fahren.
Erst habt ihr ständig an den Krankenhäusern gespart und gesagt, da ist Luft drin. Und jetzt seht ihr, was da los ist, und dann gibt es wieder den Geldregen, und zwar mit der Gießkanne.
Am Ende stimmen die Grünen dann aber für das Gesetz. SPD und Linke enthalten sich. Denn ebenfalls angedockt sind Maßnahmen zur Transplantationsmedizin. Ärzte, die Wartelisten manipulieren, riskieren künftig bis zu 2 Jahre Haft. Und das Ministerium soll eingreifen können bei den Leitlinien der Ärztekammern. So wichtig auch für die Opposition, dass sie sich diesem Gesetzespaket am Ende nicht entgegenstellen will.
So viel im Echo des Tages zu wichtigen Ereignissen von heute. Wenn Sie Interesse haben, können Sie die Sendung auch im Internet nachhören oder sich als Podcast herunterladen über wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.